willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Stadtgestalten. In unserem Podcast möchten die beiden Quartiersmanagements Gladbach und Westend und Reit Menschen, die unsere Stadt gestalten, interviewen und bestimmte Themen der Planung und Stadtgestaltung erklären. Wir, das sind in dem Fall der Stefan Sturm vom Quartiersmanagement Mönchengladbach.
Hallo, hallo Stefan.
Und mein Name ist Christiane Langer vom Quartiersmanagement Reit. Wir möchten aber auch euch einbeziehen und wünschen uns Fragen zu den Themen, die wir dann gern mit unseren Gästen ansprechen möchten. Für unsere erste Folge haben wir Jens Küppers von der STEG NRW eingeladen und möchten mit ihm über das integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept sprechen. Hallo Jens, schön,
hallo,
dass du da bist.
Vielen Dank.
Ja. Genau.
Für die Einladung.
Jens, erzähl uns doch ein wenig von dir.
Genau, ich bin Jens Küppers, bin Geschäftsführer der STEG NRW. STEG steht für Stadterneuerungs- und Entwicklungsgesellschaft. Und wir sind ein Planungsbüro, Stadtplanungsbüro aus Dortmund, was in ganz NRW tätig ist und eben viele integrierte Entwicklungskonzepte schreibt, Machbarkeitsstudien macht, auch zur Entwicklung von Schulen und sozialen Einrichtungen, Bildungszentren oder Jugendzentren, so wie das, wo wir gerade hier drin sitzen im Westend.
Genau, das müssen wir vielleicht auch mal kurz erwähnen, wo wir hier sitzen. Wer ist denn hier unser Gastgeber?
Unser Gastgeber ist das Jugendclubhaus im Westend und wir sitzen in dem fantastischen Podcaststudio.
Genau,
vielen Dank.
Da bedanken wir uns auch erstmal ganz herzlich dafür.
Ja, und wir haben hier in Mönchengladbach halt auch schon mehrere Entwicklungskonzepte gemacht. In Reit haben wir die Fortschreibung tatsächlich des bestehenden Entwicklungskonzepts vor vielen Jahren gemacht. Für die Mönchengladbacher Innenstadt haben wir das Entwicklungskonzept erarbeitet und wir sind jetzt gerade dabei, für Wickrath tatsächlich eins zu erstellen.
Okay.
Spannend.
Ja. Was ist denn jetzt eigentlich dieses integrierte Entwicklungskonzept? Also woher kommt dieser Name? Wieso ist das so sperrig? Wieso ist das für normale Menschen erstmal so schwer zu verstehen? Und wenn wir das erklärt haben, können wir uns vielleicht auch auf die Abkürzung einigen, sonst verhaspeln wir uns direkt im nächsten Gespräch wieder. Aber das wäre mal interessant, wenn du uns das mal erklären könntest.
Ja. Kann ich gerne versuchen. Also ein integriertes Entwicklungskonzept ist eigentlich ein informelles Planungsinstrument, das für größere städtebauliche Strukturen, für Quartiere, Handlungsbedarfe, Zielvorstellungen und Entwicklungsmaßnahmen aufzeigt. Und eigentlich kommt das tatsächlich aus dem Baugesetzbuch, das Thema Entwicklungskonzept. Da heißt es, städtebauliches Entwicklungskonzept tatsächlich und ist als eine der Grundlage zu betrachten, wenn man Bauleitplanung im Grunde angeht und ein städtebauliches Entwicklungskonzept existiert, dann muss man dieses quasi berücksichtigen. Und es taucht dann aber tatsächlich auch nochmal auf in dem Bereich besonderes Städtebaurecht. Und das ist für Mönchengladbach auch sehr relevant, weil darüber dann eben Fördergelder akquiriert werden können. Da kann man dann Stadtumbaumaßnahmen oder soziale Stadtmaßnahmen dann eben umsetzen. Und ja, daher kommt das im Grunde. Und was dabei sehr spannend ist, ist, dass es immer ein integrierter Ansatz eigentlich ist. Also, dass man verschiedene Fachdisziplinen versucht, dort zusammenzubringen, dass man sich eben anschaut, was soll in diesem Quartier aus Stadtplanungssicht passieren, was soll aus Freiraumplanungssicht passieren. Verkehrsplanungsaspekte werden dann einbezogen, aber auch wichtig eben Sozial- oder Kulturplanung, die dann eben mitzudenken, weil es ja auch für die Menschen ist, die dann in diesem Quartier eben auch leben.
Okay, wir wechseln uns hier ein bisschen ab mit den Fragen, aber mir fällt dann direkt ein irgendwie, also wofür braucht denn die Stadt Mönchengladbach eigentlich sowas? Oder was für einen Vorteil hat die Stadt davon, also Mönchengladbach und auch Reit?
Also im Grunde sind es unterschiedliche Aspekte, weswegen man sowas braucht. Entweder weil man tatsächliche wichtige Bereiche hat, zum Beispiel die Zentren einer Stadt wie Reit oder die Innenstadt, die man strategisch weiterentwickeln möchte. Aber im Grunde braucht man sowas zum Beispiel auch, um kommunale Kräfte zu bündeln, also sich aufeinander abzustimmen, die unterschiedlichen Fachbereiche der Stadt und dann eben gemeinsam zu agieren in einem bestimmten Raum. Und es sind eigentlich auch nicht nur die kommunalen Fachbereiche, die dann da eine Rolle spielen, sondern man versucht eben auch private Akteure mitzunehmen oder städtische Entwicklungsgesellschaften, die Maßnahmen durchführen in bestimmten Bereichen, dass man quasi ja eine Leitlinie, eine gemeinsame entwickelt, eine Vorstellung, wie die Stadt dann eben in Zukunft in diesem Bereich aussehen soll.
Jetzt haben wir viel von dir gehört, was wir damit erreichen möchten mit dem E-Hack. Jetzt fragen mich ganz viele Bürger oder auch dich, Christiane, ja, was passiert da eigentlich und wie ist so eine Abgrenzung? Warum ist meine Straße auf einmal nicht mehr drin, obwohl ich eigentlich gegenüber wohne?
Ja, das ist wirklich was, das kann ich auch nochmal bestätigen, dass das also ganz häufig Teil der Anfragen der Bürger ist, was für uns ja auch unter anderem mit die Motivation war, das auf diesem Wege mal zu erläutern.
Also im Grunde kriegen wir ja den Auftrag von einer Kommune, ebenso ein Entwicklungskonzept zu erstellen als externes Planungsbüro. Dann gibt es schon immer eine Idee, in welchem Quartier tatsächlich etwas im Argen liegt, weil die unterschiedlichen Fachbereiche ja auch immer die kommunale Entwicklung beobachten. Und daraus wird dann in der Regel ein sogenannter Untersuchungsraum aufgestellt. Damit startet man dann quasi im Rahmen dieser Konzeptentwicklung. Der ist meist weiter gefasst, orientiert sich natürlich an dem Bereich, wo man schon Problemlagen identifiziert hat, sei es schlechte Bausubstanz zum Beispiel, sei es nicht modernisierte Wohnungen, sei es soziale Problemlagen, die sich dort bündeln. Und von da aus ausgehend guckt man dann halt, was sind so naturräumliche Grenzen, die dort gegeben sind, Autobahnen, Bahnstrecken zum Beispiel, Flüsse oder sowas, oder wo dann halt einfach der Siedlungsbereich auch abrupt in Landschaft übergeht. Das sind dann meistens so natürliche Grenzen, die man im Blick hat, aber auch statistische Bezirke spielen dann eine Rolle, weil man eben auch diese Sozialdaten darlegen und begründen muss und die hat man in der Regel immer für vorgegebene statistische Räume zur Hand und daran und orientiert man sich ganz am Anfang. Dann macht man im Grunde, erarbeitet man das Konzept in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung, aber auch den Bürgern und Politik. Und am Ende wird dann tatsächlich ja der Handlungsraum oder das Programmgebiet nachher nochmal geschärft, weil man das eben so begrenzen sollte, dass man diese Maßnahmen, die man künftig umsetzen möchte, auch zielgerichtet dann eben auch umsetzen kann.
Dann haben wir vielleicht dazu eine Antwort. Die müssen wir aber dann demnächst ein bisschen straffen für die Bürger, damit die das verstehen. Weil manchmal ist es wirklich nicht so richtig verständlich, ne, warum das irgendwo endet. Aber verstehen wir jetzt ein wenig besser. Wie lange dauert denn die Erarbeitung eines solches Konzeptes? Und warum dauert das eigentlich recht lange?
Das kann man auch eigentlich nicht pauschal tatsächlich beantworten. Also wir haben schon mal Konzepte erarbeitet, die tatsächlich in 6 Monaten fertig waren. Da war man wahnsinnig schnell an der Stelle. Aber in der Regel dauert es so mindestens 1 Jahr bis 1,5 Jahre, manchmal oder sogar auch 2 Jahre, bis man so ein Konzept erarbeitet hat. Häufig liegt das daran, dass es länger dauert, dass man am Anfang erstmal so Grundlagendaten recherchieren muss, zusammenstellen muss, also auch diese Sozialdaten, die ich eben sagte, muss man ja erstmal erfassen, auswerten. Da sind dann bestimmt schon 3 Monate oft vergangen, bis man dann mit dieser Analyse erst quasi richtig starten kann. Dann muss man natürlich auch immer Bürgerbeteiligung mit durchführen.
Das ist quasi gutes Stichwort.
Quasi gesetzt an der Stelle. Ja. Ja, ist vorgeschrieben, dass man sowas macht. Das dauert natürlich auch häufig, weil man auch da Ferien zum Beispiel berücksichtigen muss. Das ist nicht gerade unrelevant, sonst kriegt man direkt vorgehalten, ja, das ist eine Pseudo-Beteiligung. Ja, ich kann mich gar nicht beteiligen, weil ich die ganzen Runden finden ja immer in den Ferien tatsächlich statt. Das kostet dann auch Zeit und häufig sind es auch die politischen Abstimmungsprozesse, die Zeit fressen. Also da gibt es Städte, die 3 Monate Vorlauf haben für eine politische Vorlage zum Beispiel, ja, bevor die beraten werden kann.
Aber wie komme ich denn jetzt mit meinen Anregungen in dieses E-Hack rein? Also ich als Bürger, was muss ich dafür tun?
Ich habe ja eben schon gesagt, also man macht, ist quasi vorgeschrieben, Bürgerbeteiligung zu machen. Das machen aber auch alle nicht nur, weil es vorgeschrieben ist, sondern tatsächlich, weil es für uns sehr interessant ist, die Bewohner, die dort wohnen, zu interviewen, mitzunehmen und zu hören, wo die denn tatsächlich die Problemlagen vor Ort sehen oder wo sie Ideen haben, wie dann tatsächlich Maßnahmen diese Probleme beseitigen könnten. Und dazu ist in der Regel, gibt es verschiedene Beteiligungsveranstaltungen, Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerwerkstätten, die im Rahmen dieser Konzeptentwicklung durchgeführt werden. In letzter Zeit immer wichtiger das Thema Online-Beteiligung auch. Das war auch in Mönchengladbach Innenstadt schon ein großes Thema, als das Entwicklungskonzept erarbeitet wurde, dass man da eben auch die Chance hat, wenn man nicht zu so einer Beteiligungsveranstaltung, die an einem bestimmten Tag einfach stattfindet, kommen kann, dass man dann eben online seine Ideen und Handlungsbedarfe auch abgeben kann.
Und wie geht es dann weiter, wenn ihr die ganzen demografischen Daten gesammelt habt, wenn ihr mit den Bürgern gesprochen habt, wenn ihr immer Rücksprache mit der Verwaltung gehalten habt? Geht es dann in die politischen Gremien und die Politik entscheidet?
Ja, eigentlich ist es so. Also wir erarbeiten mit der Fachverwaltung und den Bürgern gemeinsam quasi dieses Entwicklungskonzept, bringen natürlich unsere fachliche Expertise da auch ein und machen dann im Grunde Vorschläge, welche Maßnahmen dort auch enthalten sein sollen und umgesetzt werden sollen in Zukunft. Und das wird auch immer mit der Politik dann tatsächlich rückgekoppelt. In der Regel auch nicht erst, wenn das Konzept fertig ist, sondern dass man auch Bericht erstattet, was hat man in der Analysephase festgestellt an Problemlagen, dass man da dann eben schon mit der Politik auch erstmalig drüber spricht, Bezirksvertretungen bis hin zu den Fachausschüssen oder dann eben auch im Rat berichtet. Und letztendlich ist es am Ende dann eben auch so, dass ja da die demokratischen Prinzipien, die in Deutschland, ganz Deutschland gelten, eingehalten werden. So ein Konzept wird in einer Bezirksvertretung dann vorberaten, geht in die Fachausschüsse und muss letztendlich vom Rat dann auch beschlossen werden. Erst dann ist es als Handlungsleitlinie dann eben auch gültig.
Und wie ist eure Erfahrung? Wir sind ja auch nah an den Bürgern dran als Quartiersmanagement. Driftet manchmal die Vorstellung der Bürger sehr weit auseinander zu der Vorstellung der Verwaltung oder der Politik?
Das ist nicht immer so tatsächlich, aber es gibt auch schon unterschiedliche Meinungen, aber in der Regel kann man die gut aufeinander abstimmen. In letzter Zeit kriege ich so tatsächlich mit, dass es auch immer mehr so Wutbürger auch gibt, die auch bei solchen Stadtentwicklungsprozessen dann eine Rolle spielen und wirklich nicht diskussionsfähig sind mehr, sondern einfach nur ihre Meinung durchdrücken wollen. Und das ist schon, finde ich, ja, so ein Zukunftsproblem, wo ich mich auch manchmal frage, wo führt das hin? Und kann man sowas dann eigentlich noch tatsächlich im offenen Dialog dann irgendwie erarbeiten und auch diskutieren, weil man nicht mehr auf Argumente eines anderen sich einlässt tatsächlich. Und man kann nicht jede Maßnahme, jede Idee von einem Bürger tatsächlich in so einem Entwicklungskonzept aufnehmen, sondern muss dann im Grunde auch abwägen, ne? Was sind die wichtigen Maßnahmen und Themen.
Ich glaube, zum Thema Bürgerbeteiligung wollten wir uns ja auch in der nächsten Folge so ein bisschen beschäftigen. Deshalb vielleicht schauen wir einfach mal zum nächsten Thema oder zum nächsten Frageblock. Genau, wie verbindlich ist denn so ein Konzept eigentlich jetzt, wenn das einmal beschlossen ist? Wie läuft das dann weiter? Gilt das Konzept dann irgendwie für immer oder für wie viele Jahre? Oder?
Also eigentlich, das habe ich eingangs erwähnt, ist es ein informelles Planungsinstrument, was erstmal unabhängig erstellt werden kann, von jeder Gemeinde aufgestellt werden kann und dann eher so, ja, eine kommunale Leitlinie quasi ist für das Handeln, für das aufeinander abgestimmte Handeln von unterschiedlichen Fachbereichen oder mit Politik und externen Akteuren zusammen. Es bekommt dann natürlich durch einen Ratsbeschluss eine gewisse Wirkung für die Stadt selber. Und wenn man es dann auch nutzt, um damit Fördermittel zu akquirieren und damit dann eben auch erfolgreich ist, dann Ja, dann hat man tatsächlich eine sehr starke bindende Wirkung von so einem Konzept, weil dann die Auflage gemacht wird, in bestimmten Jahren eben genau die Maßnahmen, die im Entwicklungskonzept stehen, auch umzusetzen.
Du hast es eben ja schon mal angesprochen, dass die Stadt Mönchengladbach da sehr erfolgreich gewesen ist in der Vergangenheit, genau, bei dem Einsammeln von Fördermitteln. Wir haben das eben mal kurz recherchieren lassen von der lieben Anna. Es sind 83 Milliarden Euro, Millionen Euro in den letzten 15 Jahren gewesen. Was heißt das denn für die Stadt dann? Also die Stadt hat jetzt 83 Millionen bekommen und hat sie in Reit, in Rheindahlen, in Mönchengladbach investiert. Kriegt die das Geld einfach geschenkt von der Bezirksregierung oder muss sie doch einen eigenen Anteil leisten?
Na, im Grunde muss jede Kommune dann eben tatsächlich auch einen Eigenanteil leisten, nochmal obendrauf zu diesen Fördermitteln. Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich und hängt davon auch ab, wie gut haushalterisch die Gemeinde denn eben dasteht. In Gladbach sind es, glaube ich, 20%, die man als Eigenanteil aufbringen muss. Wir haben zuletzt ein Konzept in einer anderen Stadt gemacht, die müssen 40% tatsächlich Eigenanteil aufbringen, weil es denen finanziell ein bisschen besser geht. Trotzdem sind all das, was man dann an Fördermitteln bekommt, sind ja große Summen, die man sonst eben nicht im kommunalen Haushalt hätte und die wirklich Chancen eröffnen, irgendwie anders zu agieren als nur mit den Haushaltsmitteln.
Genau, da würde ich mal ganz kurz noch mal fragen, so als Mutter von zwei Söhnen, wenn ich jetzt in der Zeitung lese, Gladbach bekommt zum Beispiel so viel Geld zur Verfügung, warum wird das jetzt nicht zum Beispiel in die Ausstattung von Schulen, Kindergärten oder sonstigen Bildungseinrichtungen investiert? Heißt das jetzt, dass das Geld sozusagen verbindlich für dieses Projekt jetzt nur verwendet werden kann? Nur in Anführungsstrichen. Also
ja.
Ich glaube, das ist manchmal was nicht so ganz gut rauskommt oder wo die Menschen sich manchmal fragen, puh, so viel Geld, es gibt doch jetzt eigentlich viel wichtigere Dinge, die bezahlt werden müssen.
Ja. Also im Grunde sind diese Fördermittel zweckgebunden für die Maßnahmen, die man in so einem integrierten Handlungskonzept tatsächlich auch festgeschrieben hat. Also das ist quasi das Programm, was man sich für diese nächsten Jahre vornimmt. Und der Fördermittelgeber möchte dann auch sehen, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Da kommt häufig mal was dazwischen und man kann auch mit dem Fördermittelgeber reden, warum ein Projekt jetzt nicht umgesetzt werden kann in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Aber man kann nicht einfach die Mittel für dann ganz neue Maßnahmen, Ideen oder andere Handlungsbedarfe, die sich ergeben haben, dann eben einsetzen. Und für Schule, Kindergärten und so weiter gibt es häufig eben auch andere Förderprogramme, also nicht Städtebauförderung, die man dann eben verwenden kann, vor allem wenn es um Ausstattung von solchen Einrichtungen geht. Wenn es bauliche Dinge sind, die da im Argen sind, dann sind es sehr wohl schon Dinge, die wir auch in Entwicklungskonzepte mit reinschreiben. Also wenn eine Schule baulich saniert werden muss und so weiter. Das sind dann schon Handlungsbedarfe, die man sich auch über solche Konzepte dann eben fördern lassen kann.
Und okay, was ich gerne noch sagen möchte, was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, dass es hört sich jetzt nach einer sehr großen Summe an, aber die fließt ja auch zum Teil tatsächlich in soziale Projekte. Und in dem Fall Mönchengladbach fließt ja auch ein großer Teil dieser Summe in die Erweiterung der Stadtbibliothek,
genau,
was ja auch ein soziales Projekt ist. In der zweiten Förderphase, die wir beantragen, soll ein Großteil auch in dieses Gebäude hier in das Westend fließen, also in das Jugendclubhaus, damit es zu einem Bürgerzentrum umgebaut werden kann. Und das wird, glaube ich, oft nicht gesehen, weil die Menschen sehen halt die Steine, die bewegt werden, aber die sehen gar nicht, dass da auch viele soziale Projekte dahinter stehen. Und deswegen heißt es ja auch soziale Stadt.
Mhm. Oder das Thema Nachhaltigkeit, ne?
Auch das Thema Nachhaltigkeit wird eine sehr, sehr große oder immer größere, spielt immer eine immer größere Rolle, dass wir jetzt auch Auflagen bekommen haben für die zweite Förderphase, mehr darauf zu achten, für Dachbegrünungen zu sorgen, Biodiversität in die Innenstädte zu bekommen. Also auch das trägt ja alles zu einem schönen Sozialraum bei.
Das ist auch, fand ich, war für mich jetzt auch was Neues, ehrlich gesagt. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, weil das ist ja auch alles sehr aktuell, das Stichpunkt Biodiversität. Genau. Das können wir eigentlich fast zum letzten Punkt übergehen.
Ich würde gerne auf die E-Mail von uns verweisen, auf podcast@qm.mg für Fragen, die ihr gerne einreichen könnt.
Zum nächsten Thema.
Zum nächsten Thema,
was
genau.
Was wir eben schon angesprochen haben kurz.
Unser nächstes Thema soll sein Bürgerbeteiligung. Wie funktioniert das überhaupt? Wie wir es eben auch schon kurz angesprochen haben, wie kommen eigentlich meine Ideen, Wünsche, Vorstellungen an die Stadtverwaltung, in die Stadtgesellschaft, in ein E-Hack? Das haben wir schon von dir gerade gehört. Im E-Hack gab es viele Bürgerbeteiligungen. Ja. Also bitte schickt uns unsere Fragen, damit wir mit unserem nächsten Studiogast,
den wir noch nicht genau wissen, wer es sein wird, aber es wird wahrscheinlich eine interessante Persönlichkeit zum Thema werden. Und wir wünschen uns ganz viel Beteiligung und hoffen, dass ihr uns eure Fragen stellen werdet zum Thema. Und ich denke, dann bedanken wir uns jetzt mal bei unserem ersten Gast, bei dem Jens Küppers. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, Jens.
Gerne.
Vielen Dank fürs Beantworten unserer Fragen und der Fragen, die wahrscheinlich eigentlich die Bürger auch haben, die wir stellvertretend heute stellen durften. Genau. Vielen Dank.
Danke, gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Jens.